Liebe Schwestern und Brüder, der Predigtext für heute stammt aus dem Epheserbrief. Ich möchte mit der Reihe auch weitermachen, aber das passt heute ja auch ziemlich gut, nämlich Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. 2, 1 bis 10, Epheserbrief. Wenn ich aus dem Epheserbrief predige, dann sage ich ja immer, dass das ja eigentlich nicht ein Brief an die Epheser ist, so direkt, sondern an viele, an alle, weil da im Original, ihr erinnert euch vielleicht, weil da im Original eine Lücke ist statt dem Namen Epheser. Und dann sage ich, setze ich dann halt den Namen der Gemeinde ein, zu der ich predige, weil das wohl ja auch ursprünglich so gedacht war, heute also Übach-Palenberg. Und das sage ich, damit wir ganz bewusst das, was wir jetzt hören, für uns hören. Wir sind gemeint. Und da lesen wir im Brief des Paulus an uns, ab Vers 1, im zweiten Kapitel. Auch ihr wart tot durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, wie es eben dieser Weltzeit entspricht, wie es dem Fürsten der Lüfte, des Geistes, der jetzt noch wirksam ist in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams entspricht. Unter diesen haben auch wir alle einst dahingelebt in den Begierden unseres Fleisches, indem wir taten, was das Fleisch wollte und wonach der Sinn uns stand, und waren unserem Wesen nach Kinder des Zorns, wie die anderen auch. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht, obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen. Durch Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben in Christus Jesus. So wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen, durch die Güte, die er uns erweist in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens. Und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es, nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Soweit. Vorher, nachher. Das kam mir so als erstes in den Sinn bei diesem Text. Vorher, nachher. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Und mir kommen Bilder in den Sinn. Werbung kennt ihr sicherlich auch, das eine oder andere. Reklame zum Abnehmen zum Beispiel oder zum Sport machen, so Sixpack in 6 Tagen. Und dann 2 Bilder eines Mannes mit Schwabbelbauch auf der einen Seite vorher und mit Waschbrettbauch nachher. Oder beim Friseur. Vorher so ein Wuschelkopf, da denkt man, könnten Vögel drin nisten, und nachher so eine schick gestylte Frisur, kaum wiederzuerkennen. Manchmal zeigt man uns auch Bilder von vorher und nachher, damit wir uns erinnern, damit uns nochmal deutlich wird, was für eine Veränderung stattgefunden hat, wie viel besser es geworden ist. Letztes Jahr haben wir in Alsdorf gefeiert 30 Jahre Ende des Bergbaus. Was gibt es denn da zu feiern, könnte man fragen. Die Stadt war ja tot am Ende des Bergbaus. Alsdorf und Bergbau war ja eins, ähnlich wie ja auch in den umliegenden Städten, aber ich denke in Alsdorf noch mal ein bisschen mehr. Richtig, aber dann, also jetzt, also heute, neues Leben. Neues Leben aus Ruinen, ganz ohne Übertreibung. Und der Bürgermeister hat das dann auch schön deutlich gemacht, eben mit so Vorher-Nachher-Fotos. Wie hat's ausgesehen? Traurig, traurig. Und wie sieht's heute aus? Ganz schön. Und da sind wir dann schon ganz dicht auch bei dem, was wir hier aus dem Epheserbrief gehört haben. Da macht es Paulus ja eigentlich so ähnlich wie neulich der Bürgermeister von Alsdorf. Paulus erinnert die Gemeinde in Ephesus und anderswo an das, was sie waren und an das, was sie jetzt sind, damit sie sich freuen und ja auch feiern können. Denn auch die Epheser waren Ruinen. Und die anderen auch. Kein Leben. Sie waren tot. Aber dann hat Gott eingegriffen und sie lebendig gemacht. Auch ihr wart tot. Gott aber. Das nenne ich ein Vorher-Nachher-Bild. Keine Fotografie zwar, keine Karikatur, aber ein Wortgemälde. Ein Wortgemälde und mit kräftigen Farben. Das Vorher, schwarz. Schwärzer geht's ja gar nicht. Ja, müssen denn die Christen immer mit der Hölle kommen? Ja, könnte einer meinen. Und anscheinend ja. Anscheinend ja, hier jedenfalls. Aber Achtung, nicht als das Ende, sondern als Anfang. Nicht wir kommen in die Hölle, sondern wir kommen aus der Hölle. Aus dem Machtbereich des Teufels jedenfalls und seiner Dämonen. Mag sein, dass das mit unserem modernen Weltbild schwer zusammenpasst. Diese Vorstellung von der Luft als Vorhof zur Hölle voller böser Geister, die uns beherrschen, zumindest beeinflussen. Aber die Sache, die gesagt ist, die können wir dann schon begreifen, denke ich. Denn wie oft begreifen wir nämlich nicht, was da gerade geschieht in der Welt? Warum um alles in der Welt tut der oder die dies oder das? Und überhaupt ist die Welt verrückt? Ist Putin noch bei Verstand oder Trump oder dein Nachbar oder du? Wenn du mal wieder denkst, du könntest dir wo reinbeißen, weil du dich wieder hast hinreißen lassen zu etwas freundlich gesagt Dummem. Und du fragst dich selber, wie ist es nur möglich? Wie konnte ich nur? Und dazu sagt Paulus den Ephesern und uns heute etwas, wie das nur sein kann, konnte bei uns. Luther hat mal im Streit um diese Fragen gesagt, dass wir halt alle geritten werden. Wir alle werden geritten, weil wir werden auch alle Esel, alle Menschen Esel und würden geritten. Und es wäre nur die Frage von wem, eben ob vom Teufel und seinen Dämonen oder anderen. Und bis heute sagen wir ja so, was hat den bloß geritten, ne? Was hat den bloß geritten, dass er dies und das getan hat? Na, jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Und was können wir da tun? Bockig werden? Den Teufel abschütteln? Uns ein bisschen anstrengen? Gesetze erlassen? Predigten halten? Hilft alles nichts. Ja, mehr noch geht gar nicht. Weil wir ja tot sind, sagt Paulus. Alle Menschen. Und was kennzeichnet Tote? Eben, dass sie nichts mehr machen können. Und zwar rein gar nichts. Aus die Maus. Wenn irgendetwas mit Toten besser werden soll, anders werden soll, dann muss ein anderer aktiv werden, die Initiative ergreifen. Tote können ja nicht mal um Hilfe rufen. Es muss also ein anderer aktiv werden und etwas tun. Und Gott hat getan, Gott hat das getan, Gott hat die Initiative ergriffen, um die Toten ins Leben zu rufen, nichts weniger. Und immer noch sind wir gemeint, liebe Schwestern und Brüder. Wir sind gemeint. Und das ist das Nachher, unser Nachher, das Paulus nun auch mit kräftigen Farben malt, hellen und leuchtenden Farben. Und das ist genauso schwer mit unserem Denken in Einklang zu bringen wie das Vorher. Denn das Nachher hat mit Jesus zu tun. Jesus, der sich ja herablässt in unser Grab, der uns da herausholt, weil er selber da nicht drin geblieben ist. Und das ist der große Wendepunkt der ganzen Weltgeschichte, was Christen jeden Sonntag feiern, dass Jesus auferstanden ist und lebt und wir mit ihm. Das ist, anders gesagt, das große Wunder von Ostern, dass Gott Menschen nicht in die Hölle stößt, denn da sind sie ja schon, sondern aus der Hölle rausholt ins himmlische Leben. Vorher ohne Gott, nur Sünde, Tod und Teufel. Nachher mit Jesus Leben, Freude, Hoffnung, Frieden. Vorher Söhne und Töchter des Ungehorsams. Jetzt Kinder des lebendigen Gottes. Vorher von allen guten Geistern verlassen. Jetzt beschenkt mit dem Heiligen Geist. Vorher erbarmungslose Verdammnis. Jetzt voller Erbarmen gerettet, rausgeholt aus der Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott. Vorher ein Nichts. Jetzt ein Kunstwerk von Gottes Hand. So war das, so ist das bei euch, sagt Paulus. Bei uns also. Jesus erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn, die ihr sicherlich auch kennt. Und das ist auch unsere Geschichte als Menschen, als Christen, liebe Schwestern und Brüder. Der Sohn, der sein Leben in die eigene Hände nehmen wollte, unabhängig ohne den Vater. Und er hat es grandios in den Sand gesetzt. Und dann kommt er doch zurück, eigentlich ohne Erwartungen, aus Verzweiflung. Und der Vater nimmt ihn in den Arm und sagt, was? Dieser, mein Sohn, hatte ein paar Schwierigkeiten, ist leider nicht gläubig genug, hinter den Erwartungen zurückgeblieben, halt nicht perfekt, wer ist das schon? Nein, der Vater nimmt ihn in die Arme und sagt, dieser, mein Sohn, war tot. Mausetot, weil er nicht bei mir war, sagt der Vater. Aber jetzt ist er wieder lebendig geworden. In den Armen des Vaters. Und das ist ja Gott. Ostern, immer wieder Ostern. Wo das geschieht, wo immer ein Mensch die Umkehr schafft und anfängt, Gott zu vertrauen, der in Jesus Mensch geworden ist. Was ist das anderes als Leben aus den Toten? Sagt Paulus später im Römerbrief. Und das nicht erst in Zukunft. Nicht erst in Zukunft. Nicht erst in der neuen Welt Gottes im Himmel. Nein, heute schon, hier und jetzt. Aber nicht aus dir selbst, nur in Jesus Christus. Es ist eben kein Mach was aus dir, sondern Lass machen aus dir. Mach was aus dir war vorher Tod und Finsternis. Lass machen von Jesus ist nachher Leben und Licht. Vorher nachher, so malt Paulus sein Bild, ein krasser Kontrast. Und das sind wir, du und ich. Echt jetzt? Also ich kann ja nur von mir reden. Aber ich war eigentlich schon immer ein ganz anständiger Junge und Mamas Liebling. Und das sage ich nicht nur selber über mich, da könnt ihr gerne andere fragen, die mich von früher kennen. Die werden das bestätigen. Ja. Und ich weiß, dass das für die meisten von euch auch gilt. So krass ist das bei uns nicht. Weder war das vorher so finster, noch ist das nachher so strahlend. Und ich weiß, dass gerade bei denen, die als Kinder in der Gemeinde aufgewachsen sind, der Kontrast kaum wahrnehmbar ist. Trotzdem man ein Vorher und Nachher hat, trotzdem man weiß, dass man ohne Jesus gelebt hat und das nicht wieder will und dass es keine Alternative gibt zum Nachher, dem bewussten Leben in der Liebe Gottes mit Jesus an unserer Seite. Aber waren bei mir, und da rechne ich mal die ersten 20 Jahre bis zu meiner Taufe, waren bei mir die ersten 20 Jahre meines Lebens ein Vorhof zur Hölle? Sicher nicht. Und dass danach ein stetiges Wandeln auf lichten Höhen dem Himmel entgegen? Auch nicht. Also vergessen wir, was Paulus da schreibt. Wieder eine der vielen skurrilen Stellen in der Bibel, die mit unserem Leben heute dann doch eher wenig zu tun haben. Oder wir schauen nach dem großen Gesamteindruck noch auf ein paar Details. Vielleicht steckt ja doch noch mehr drin für uns heute. Und das erste Detail eben nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Das ist ja so voll gegen das, was wir eigentlich kennen, was man uns anerzieht, was wir hören überall. Was heißt, wie heißt es da? Streng dich an, ne, mein Junge. Durch Anstrengung und Mühsal über alles Maß hinaus seid ihr anerkannt. Durch Leistung und das nur aus euch. Euer Verdienst ist es, aus euren Werken, damit ihr gut dasteht, gerühmt und anerkannt werdet und ein gutes Gefühl haben könnt. So heißt das in der Welt. Das ist die Logik unserer Leistungsgesellschaft. Geschenkt gibt's nichts. Ist das für Christen anders? Das zweite Detail. Auch ihr wart tot durch eure Verfehlungen und Sünden, aber mit Christus zusammen lebendig gemacht. Nochmal das krasse Vorher, Nachher. Also nochmal, wie ist das mit dem Nachher bei uns ganz praktisch? Und ich spreche mal wieder nur von mir. Mir fehlt da ganz viel. Jeden Tag fehlt mir ganz viel Liebe, Weisheit, Friedfertigkeit. An mir nagen immer noch ziemlich heftig Sorgen und Ängste. Ich kann gierig sein und geizig, wütend und verbittert. Und ich will all das gar nicht. Aber es überkommt mich immer noch oft genug. Und ich bin froh, wenn es keiner merkt. Aber ich weiß ja, wie es in mir aussieht. In Schulnoten ausgedrückt, eher 5 als 4, eher mangelhaft als ausreichend. Drittes Detail, gerettet, auferweckt, einen Platz in den Himmeln. Wären wir doch da, seufzt sich manchmal. Nicht nur an Weihnachten, wo wir das in einem schönen Lied so singen und mir läuft so den Rücken runter, weil ich das so schön finde und weil ich diese Sehnsucht oft so empfinde. Wären wir doch da, wären wir doch im Himmel. Warum diese Sehnsucht? Ja, weil es eben halt auch mit dem Himmel noch nicht weit her ist in meinem Leben und in dieser Welt, in der wir ja noch drin stecken, du und ich, trotz dieser Himmelsbotschaft, dieser Himmelserbschaft? Sind wir noch drin in dieser Welt und erleben all das Höllische, das wir noch aushalten müssen? Von heute auf morgen werden wir krank und nicht wieder gesund. Wir versuchen manches besser zu machen und es will doch nicht gelingen. Wir sollten uns freuen über das, was wir sind vor Gott und versinken doch in Traurigkeit. Der Himmel? So weit. Und jetzt würde ich ja Paulus gerne mal fragen, ob das bei ihm so ganz persönlich denn alles so anders war, dass er so kräftige Worte schreiben konnte vom neuen Leben der Christen. Aber das geht ja auch erst im Himmel. Aber wir können ja weiterlesen in seinen Schriften. Und da erfahren wir schon, dass er das auch persönlich nicht so viel anders erlebt hat als wir. Und auch in den Gemeinden gab es so viel, was er nicht gutheißen konnte. Und wie viel und wie oft muss er Gemeinden ermahnen und ermuntern, nun doch auch so zu leben, wie Gott es ihnen möglich macht. Die guten Taten tun, die Gott schon bereitgestellt hat, wie es in unserem Abschnitt heißt. Also, was ist denn nun anders geworden und neu in unserem Leben? Jedenfalls nicht die Umstände. Die Umstände unseres Lebens haben sich nicht geändert. Aber sehr wohl der, der uns im Nacken sitzt, der uns reitet, wie es Luther sagen würde. Wir werden nicht mehr vom Teufel geritten, liebe Schwestern und Brüder. Das steht mal fest. Wir sind nicht mehr Kinder des Ungehorsams und des Zorns, sondern Kinder der Liebe. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind Kinder der Liebe Gottes in Jesus Christus. Unser Leben gleicht noch eher einer Baustelle, ja, das ist wohl so. Aber wo Gott den Anfang gemacht hat, da ist das Ende schon mit drin, garantiert und gut. Nicht der äußere Eindruck zählt, sondern das, was in uns lebt. Besser, wer in uns lebt. Jesus lebt in euch. Er ist unser Nachher. Er ist die Kraft, die uns antreibt zum Guten. Sein Geist in uns. Er ist unser neues Leben. Und er wird sichtbar immer dann, wenn wir tun, was er getan hat. Nicht immer, aber immer öfter. Und er ist stark genug für uns. Seine Liebe ist groß genug für uns. Mit ihm kommen wir durch dick und dünn. Und er mit uns. Amen. Amen.